Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Christoph Sterz, hallo. Medien können so richtig was bewegen. Sie können dafür sorgen, dass die Mächtigen nicht zu mächtig werden, dass Politiker ausreichend kontrolliert werden. Dafür liefern wir heute ein passendes Beispiel. Medien können auch eine ordentliche Portion Wissen vermitteln, können was für die Bildung tun. Auch das zeigen wir im Verlauf dieser Sendung. Aber Medien können eben auch eine negative Wirkung haben, können Hass verbreiten und Gerüchte, an denen gar nichts dran ist, können einer Gesellschaft so richtig schaden. Doch diesen Aspekt schauen wir uns heute an, bis 16 Uhr in Medias Res. WhatsApp, Facebook, Instagram und YouTube, die waren in den vergangenen Tagen nicht zu erreichen in Sri Lanka, weil die Regierung dort unter anderem den Zugriff auf diese Social-Media-Plattform blockiert hat, kurz nach einer Serie von Bombenanschlägen mit über 300 Toten. Silke Dietrich, ARD-Südasien-Korrespondentin, warum hat die Regierung in Sri Lanka da ins Netz eingegriffen?
Die wollten unbedingt Panik vermeiden. Es ist ja irgendwie eigentlich wie so eine Ironie. Viele nutzen ja eigentlich gerade bei solchen Attacken Social Media, um zu sagen, dass sie sicher sind. Da gab es ja auch so ein Tool mal bei Facebook, was die eingerichtet hatten. Da konnte dann jeder markieren, dass er quasi safe ist. Aber in Sri Lanka hat die Regierung einfach schlechte Erfahrungen gemacht. Gerade mit Facebook und WhatsApp im letzten Jahr hat es heftige Auseinandersetzungen gegeben zwischen Muslimen und Buddhisten. Da sind Buddhisten auf muslimische Häuser gestürmt und Moscheen, weil es eben Fake News gab. Die waren da im Umlauf, vor allen Dingen über WhatsApp und Facebook. Und da wurde heftig gegen Muslime gehetzt. Facebook hatte eigentlich versprochen, sich darum zu kümmern, aber das hat irgendwie nicht geklappt. Also damit die Stimmung jetzt nicht wieder so angeheizt wird, vor allen Dingen in den sozialen Netzwerken, haben die lieber mal die Seiten gesperrt.
Bedeutet das, dass es diese Falschmeldungen jetzt in den letzten Tagen auch wieder gegeben hat? Oder haben die von vornherein gesagt, dass es die gar nicht gibt, dafür sorgen wir jetzt?
Dass es die gar nicht gibt, dafür sorgen wir jetzt. Das war die Idee dahinter, weil die haben das ja eigentlich ziemlich schnell am Sonntag, waren diese sozialen Netzwerke nicht mehr zu erreichen in Sri Lanka.
Und funktioniert das ganz einfach, dass man da einmal auf den Knopf drückt und schon kann ich den Messenger meiner Wahl auf dem Smartphone nicht mehr benutzen?
Nee, so einfach ist es, glaube ich, nicht. Aber die Regierungen, die können das tatsächlich in Auftrag geben. Also die bitten dann die Internetprovider, die IP-Adressen zu blocken, wie jetzt hier zum Beispiel die IP-Adressen aus Sri Lanka. Was ich nicht so ganz verstehe, meine Kollegen in Sri Lanka, die haben zum Teil deutsche Handys. Darüber kann ich mit denen ab und zu WhatsApp schreiben. Also manchmal funktioniert das noch so ein bisschen. Und Leute aus Sri Lanka versuchen das manchmal noch zu umgehen. Die benutzen dann sogenannte diese VPN-Channels. Die gaukeln ja immer vor, man wäre irgendwo anders. Aber das ist eigentlich die Idee dahinter. So wird es gemacht, dass die Regierungen dann eben fragen, dass diese IP-Adressen geblockt werden mit diesen sozialen Netzwerken da drauf.
Jetzt ist das ja längst nicht der erste Fall, in dem es um Falschmeldungen und Propaganda geht. Zumindest um den Verdacht, dass es passieren könnte, dass die verbreitet werden mithilfe von Facebook und den anderen Social-Media-Unternehmen. Zum Beispiel in Indien, da hat es im vergangenen Jahr Lynchmorde gegeben, wegen falscher Gerüchte, die über WhatsApp verbreitet wurden. Jetzt, dass so was überhaupt passiert, liegt das auch daran, dass die Unternehmen eben aus den USA nicht so richtig verstehen, was für eine Wirkung ihre Dienste haben, ganz woanders, also in diesem Fall in Südasien?
Ich glaube, dass die am Ende ein bisschen überfordert waren, ehrlich gesagt, weil die Menschen hier, die haben so viele Schritte übersprungen, die wir gemacht haben. Wir sind erst irgendwie sozialisiert worden mit dem Internet, wir hatten alle Computer, dann hatten wir alle Laptops, dann hatten wir alle Handys. Hier in Südasien überspringen die das alle und haben von heute auf morgen alle jetzt Smartphones und können damit ins Internet. In den letzten Jahren ist das sprunghaft angestiegen. Es gibt die meisten User von WhatsApp hier in Südasien, vor allen Dingen in Indien, und das ist auch auf allen Handys vorinstalliert. Dann gibt es hier unzählige Sprachen. In Indien gibt es allein, ich glaube, 700 anerkannte Sprachen, und dann ist es ja auch alles nicht nur Englisch. Viele, die Facebook und WhatsApp, die dann eben aus den USA sind, die können oft gar nicht verstehen, was da eigentlich gerade geschrieben wird. Und was auch noch der absolute ja, was absolut angesagt ist, hier sind diese WhatsApp-Gruppen. Vor allen Dingen in Indien sehe ich das hier. Meine Kollegen, die haben mindestens 50 und da sind dann auch immer ganz viele Leute drin. Das heißt, die können in 0, nichts wirklich Nachrichten verteilen und ob die jetzt echt sind oder nicht, das kann natürlich nicht jeder einschätzen. Wir haben hier auch unheimlich viele Leute, die gar nicht alphabetisiert sind. Also die können weder lesen noch schreiben, die wissen aber, wo die richtigen Knöpfe drücken können. Deswegen können die sich Videos natürlich schicken.
Jetzt wäre ja das simple Blocken von diesen Videos und diesen ganzen Nachrichten, das ist eben die Methode von Sri Lanka, aber das ist ja jetzt mit Blick auf die Meinungsfreiheit auch eher eine schlechte Lösung. Gibt es da Anzeichen, dass Facebook, Google und so weiter das Problem selbst stärker in den Griff bekommen, damit da eben nicht eine Regierung sagen muss, so halt stopp, wir blocken einfach alles?
Ja, auf jeden Fall. Da haben wir eigentlich ein ganz gutes Beispiel, gerade hier in Indien. Hier wird jetzt 7 Wochen lang gerade gewählt. Das sind Parlamentswahlen. Und auch da war im Vorfeld die ganze Zeit davon die Rede, was machen wir jetzt eigentlich, wenn auch wieder so viele Fake News verbreitet werden, wenn sich das irgendwie nochmal wieder aufheizt hier. Du hast es eben gesagt, es gab auch schon Lynchmorde deswegen hier in Indien letztes Jahr. Und jetzt haben die ein bisschen aufgebaut. Die haben jetzt versucht, mit lokalen Gruppen hier, das sind Leute, die sich auch sonst mit Fake News beschäftigen, das sind Journalisten, das sind Leute, die verschiedenen Sprachen sprechen, sich mit denen sozusagen verbünden. WhatsApp hat auch neue Tools. Man kann jetzt selber als User da was hochladen, dann bekommt man leider nur keine Antwort. Aber so hat WhatsApp dann zumindest mal so ein bisschen eine Recherche und kann gucken, wie viele Fake News sind hier eigentlich im Umlauf. Die haben auch Werbung schon geschaltet Anfang des Jahres. Da sieht man dann immer so Familien, die dann erst sich natürlich freuen, dass sie WhatsApp benutzen und am Ende heißt es dann, aber Vorsicht, da könnte jemand mit dabei sein, der eine falsche Nachricht schickt, woher kommt das? Und deswegen gibt es ja auch, und das war der Testlauf zum Beispiel hier in Indien, man sieht jetzt, dass Nachrichten geforwardet wurden sozusagen, da ist immer so ein Fall, dann weiß man, der die geschickt hat, ist nicht unbedingt die Quelle und man kann nicht mehr an so viele Leute auf einmal was schicken.
Was ja erstmal nach einer ganz guten Reaktion klingt, aber bedeutet das auch, dass Ihrer Einschätzung nach tatsächlich Facebook und die anderen Social-Media-Giganten das Problem langfristig eben auch in ihrer Berichtsregion dann in den Griff bekommen?
Nee, ich habe im Moment das Gefühl, auch jetzt hier bei den Wahlen, das ist ein bisschen Tropfen aus dem heißen Stein. Weil am Anfang, die können ja ganz gut die Politiker eigentlich auch nutzen. Das war hier vor 5 Jahren, als hier die Wahlen waren in Indien, hat der derzeitige Premier das sehr gut für sich genutzt, diese Social Media. Also der war ganz präsent auf Facebook und hat natürlich auch Twitter und WhatsApp eifrig benutzt. Das haben die auch noch für sich genutzt. Ich glaube, die schaffen das kaum in den Griff zu kriegen. Das sehen wir auch noch in anderen Ländern. Aber hier ist es einfach nochmal so schwer, weil diese vielen Sprachen einfach auch noch mit im Umlauf sind. Und wenn man da einfach nur sagt, wir setzen jetzt hier wenige, ich weiß gar nicht, wie viel das sind. Ich glaube, bei WhatsApp sind es jetzt so um die 40 Leute. Das ist ein absoluter Witz, wenn man das mal mit dem vergleicht, wie viele Millionen Nachrichten hier am Tag verschickt werden.
Das heißt, um es konstruktiv zu machen, um da eine Lösung herbeizuführen, müsste es einfach viel mehr Leute geben, die viel mehr Sprachen aus der ganzen Region beherrschen?
Definitiv. Ob das jetzt am Ende so viel bringt, weil das ist natürlich immer so wie das Spiel mit dem Hasen und dem Igel. Also die laufen ja quasi immer denen hinterher. Also man kann ja das, wie beugt man dem vor? Die haben natürlich hier auch schon einige Facebook-Seiten sperren lassen. Die gucken dann auch, ob da wirklich ja reale Personen dahinter stecken oder ob das irgendwelche Bots sind und versuchen dann da Sachen zu sperren. Aber das ist ehrlich gesagt ja wie so ein Spießrutenlauf. Am Ende sind die Fake News verbreiten, auf jeden Fall immer am längeren Hebel. Und ich weiß gar nicht, was man für Kolonnen da einstellen müsste quasi, um das zu vermeiden.
Silke Dietrich, ARD-Korrespondentin, war das live aus Neu-Delhi über die Social-Media-Probleme in Sri Lanka und Indien. Vielen Dank. Aber Falschmeldung und Propaganda sind nicht die einzigen Probleme für eine Gesellschaft. Problematisch wird es auch, wenn es noch dazu kaum freien, unabhängigen Journalismus gibt. Wenn es zumindest stellenweise keine Pressefreiheit gibt. Das scheint so zu sein in Myanmar. Da sind vor allem Berichte über die Rohingya, die muslimische Minderheit in Myanmar, nicht gern gesehen. Laut Reporter ohne Grenzen ist einem Radiosender sogar schon mal verboten worden, überhaupt den Begriff Rohingya zu benutzen. Und jetzt hat es einen weiteren Dämpfer gegeben für die Pressefreiheit. 2 Journalisten der Nachrichtenagentur Reuters bleiben wegen ihrer Rohingya-Recherchen in Haft. Holger Senzel fasst zusammen.
Sie hatten über ein Massaker an Rohingya durch die Armee Myanmars berichtet. Jetzt müssen zwei Journalisten der Nachrichtenagentur Reuters für 7 Jahre ins Gefängnis. Das oberste Gericht in Naypyidaw bestätigte heute ein entsprechendes Urteil vom September vergangenen Jahres. Den 28 und 32 Jahre alten Reportern war vorgeworfen worden, sich illegal geheime Dokumente beschafft zu haben. Die birmesischen Staatsangehörigen waren bei Recherchen über den Mord an Angehörigen der muslimischen Minderheit verhaftet worden. Mehr als 700.000 Rohingya waren wegen einer brutalen Militäroffensive Ende August 2017 nach Bangladesch geflohen. Das Gesetz gegen Geheimnisverrat in Myanmar stammt noch aus der britischen Kolonialzeit. Im Prozess hatte ein Polizist ausgesagt, die beiden Reuters-Mitarbeiter seien in eine Falle gelockt worden. Erst kürzlich wurden die beiden Journalisten mit dem Pulitzer-Preis für internationale Berichterstattung geehrt. Mit dem heutigen Urteil sind sämtliche Berufungsmöglichkeiten ausgeschöpft. Eine Begründung nannten die Richter nicht.
Der Bericht von Holger Senzel war das. Inzwischen hat sich zu dem Fall auch die Menschenrechtsorganisation Amnesty International zu Wort gemeldet. Sie sprach von einem, Zitat, dunklen Tag für die Pressefreiheit in Myanmar. Der Fall zeige die Entschlossenheit der Behörden, jede unabhängige Berichterstattung über Gräueltaten des Militärs zu verhindern. Und damit zu etwas ganz anderem. Fotos aus dem All, von der Erde. Oder eine Zeichnung vom Gehirn, so als Querschnitt. Oder die ein oder andere Mikroskopaufnahme. Oder auch mal ein komplexes Atommodell. Das sind so die Dinge, die oft auf den Titelseiten von klassischen Wissenschaftsmagazinen stehen. Und da liegt zumindest der Verdacht nahe, dass sich da vor allem Menschen angesprochen fühlen, die sich sowieso schon immer für Forschung und Wissenschaft interessiert haben. Die Zeitschrift Science Notes will sich davon abheben und eben nicht nur Wissenschaftsfans begeistern. Deswegen nennt sich das Blatt auch Magazin für Wissen und Gesellschaft und kommt aufwendig designt daher. Annika Schneider hat sich für uns durchs Heft geblättert.
Die Fotos zeigen einen Mann, der eine lebensgroße Frauenpuppe liebkost. Er umarmt sie, lackiert ihr die Nägel. Der dazugehörige Artikel erzählt die Geschichte dahinter. Es geht um einen Anwalt, der eine Puppe liebt. Aber auch Wissenschaftler kommen in dem Text zu Wort. Können wir Gefühle für leblose Objekte entwickeln? Das Thema ist typisch für das Wissenschaftsmagazin Science Notes. Bernd Eberhard ist einer von zwei Redakteuren.
Wir möchten Leuten Lust machen auf Wissenschaft und auch auf Wissenschaftsjournalismus, die jetzt eigentlich nicht zu dieser klassischen Zielgruppe gehören, sondern die vielleicht normalerweise eher in so einem Gesellschaftsmagazin-Bereich zu Hause sind, aber eigentlich schon auch davon überzeugen lassen, dass Wissenschaft spannend ist.
Das aktuelle Heft dreht sich um Simulation und Wirklichkeit. Darin kommen nicht nur Roboterforscherinnen zu Wort, sondern beispielsweise auch ein Archäologe, der Computerspielwelten erforscht. Meldungen zu aktuellen Studienergebnissen sucht man hingegen vergebens.
Das ist eben das, was wir nicht machen wollen. Wir möchten das Ganze als runde Geschichte erzählen, die einzelnen Themen und eben Wissenschaft an sich auch. Und dazu gehören eben nicht nur einzelne Ergebnisse, sondern das ist ja immer ein wahnsinnig langer Prozess, der aufbaut auf anderen Ergebnissen, wo sich gestritten wird untereinander.
Neben den Inhalten gehört die Aufmachung zum Konzept. Science Notes ist ein Designheft, das nicht nur zum Schmökern auf dem Sofa einlädt, sondern sich auch auf dem Couchtisch gut macht. Das dicke Papier zieren stilvolle Grafiken und außergewöhnliche Schriftarten. So will die Redaktion eine Brücke aus dem wissenschaftlichen Elfenbeinturm mitten in die Gesellschaft schlagen. Chefredakteur Thomas Susanka.
Ich glaube einfach, dass die Forschung und die Wissenschaft unheimlich viel zu sagen hat der Gesellschaft. Und wir leben in einer Zeit, in der man diese Forschung hören muss. Es gibt so viele Herausforderungen und Wissenschaft bietet Antworten.
Mit dem Anliegen, Forschung populär zu vermitteln, ist die Science Notes Redaktion nicht allein. Ideen dafür kommen nicht nur aus dem Journalismus. Hochschulen und Forschungseinrichtungen twittern, podcasten und bloggen schon längst auf ihren eigenen Kanälen. Franco Zotter, Geschäftsführer der Wissenschaftspressekonferenz, sieht das kritisch.
Das, was wir jetzt erleben, ist ja, dass die Krise des Journalismus nicht etwa dazu führt, dass weniger im öffentlichen Raum sichtbar wird an Inhalten, sondern dass die Freiräume, die der Journalismus schafft, dadurch, dass er eben weniger berichten kann durch nachlassende Ressourcen, die werden ja gefüllt von anderen. Und dadurch verschwimmen eigentlich weniger die Grenzen zwischen Journalismus und PR, als vielmehr, dass der Journalismus in seiner Lautstärke runtergedimmt wird und gleichzeitig die selbstvermittelte Kommunikation der Wissenschaft über sich selbst lauter wird.
Dabei müsse Forschung auch von außen, also von Journalisten, beobachtet werden, fordert Zotter. Umso besser findet er, dass sich die Science-Notes-Macher der unabhängigen, kritischen Berichterstattung verpflichtet fühlen, auch wenn die Redaktion in Räumen der Uni Tübingen sitzt. Für die Texte setzt das Magazin auf professionelle Wissenschaftsjournalistinnen und Journalisten. Eine von ihnen ist Eva Wolfangel, 2018 zur Europäischen Wissenschaftsjournalistin des Jahres gekürt. Sie hat für das aktuelle Heft eine Reportage über virtuelle Realität beigesteuert.
Das ist das, was, wenn ich auch was meine, oder auch unsere Verantwortung ist als Journalisten, den Leuten das so nahe zu bringen, dass die Schwelle nicht zu hoch ist, weil jetzt gerade bei den Technikthemen natürlich die Frage ansteht, wie wird sich die Gesellschaft verändern durch Technologie und was müssen wir als Gesellschaft auch jetzt entscheiden, damit es gut wird. Ich finde, man muss gut aufpassen, insgesamt bei solchen Sachen, dass man eben dann nicht zu plakativ wird, aber das macht Science Notes genau richtig. Es geht schon um Wissenschaft, es geht nicht nur darum, Geschichten zu erzählen und das finde ich auch ganz wichtig daran.
Ebenfalls wichtig, Science Notes zahlt marktübliche Honorare. Möglich ist das, weil die Klaus-Tschira-Stiftung das Magazin fördert. Nur so lässt sich ein solch aufwendiges Heft fast werbefrei für 6 € pro Stück anbieten. Science Notes ist ein Experiment. Die Startauflage von 5000 Stück lag vor allem in Bahnhofsbuchhandlungen aus. Zumindest das erste Heft, das vor einem guten Jahr erschien, ist inzwischen fast ausverkauft. Für 2 weitere Ausgaben hat die Tschira-Stiftung Geld zugesagt. Danach entscheidet sie, wie es mit Science Notes weitergeht.
Also mit einem Magazin, das zeigen will, wie spannend und relevant Wissenschaft ist. Ein Beitrag war das von Annika Schneider.
Medias Res. 3 Fragen an.
Mein Name ist Wiebke Möhring. Ich bin Professorin für Print- und Online-Journalismus an der TU Dortmund am Institut für Journalistik.
Was läuft gut in den Medien?
Dass die Debatten, die in der Gesellschaft so rund um die Glaubwürdigkeit von Medien geführt werden, dazu geführt hat, dass auch die journalistische Branche sich mal wieder stärker auch mit ihren eigentlichen Funktionen und Aufgaben beschäftigt. Gut läuft in dem Kontext auch, dass Leserinnen und Leser wieder stärker in den Fokus journalistischer Aktivitäten rücken.
Was läuft schlecht in den Medien?
Dass das Bewusstsein, dass man in einer wirklich extremen ökonomischen Krise ist, noch nicht zu echten Handlungskonsequenzen geführt hat. Und schlecht läuft auch, dass die Nutzerinnen und Nutzer von Journalismus bisher noch zu wenig bereit sind, dafür zu bezahlen.
Und bei Ihnen?
Ich arbeite zurzeit an 2 Fragen. Zum einen untersuchen wir in einem DFG-Projekt die Arbeitsbedingungen und Arbeitssituationen von freien Lokaljournalistinnen und Journalisten. Und zum anderen untersuchen wir in verschiedenen Studien den Einfluss von Merkmalen eines Artikels auf die Glaubwürdigkeit. Das können zum Beispiel Einsatz von Evidenzen wie statistische Zahlen sein oder aber auch die Wirkung, ob eine Grafik interaktiv ist oder nicht.
Der sogenannte arabische Frühling, der hatte nicht besonders lange Saison, weil nach dem Frühling sehr schnell wieder der Winter kam, weil die meisten betroffenen Staaten weiterhin autoritär regiert werden und sich kaum Richtung Demokratie bewegt haben. Allerdings gibt es da eine Ausnahme: Tunesien. Das nordafrikanische Land hat sich stark verändert, ist seit 2011 eine parlamentarische Demokratie und beheimatet seitdem auch viele unabhängige Medien. Besonders die privaten Radiosender sind in Tunesien wichtig geworden für Politik und Gesellschaft.
Die Redakteurin begrüßt die junge Hörerin als Gast ihrer Sendung. Sie trägt einen weißen Kopfschleier. Der Kopfschleier, der sogenannte Hijab, der die Haare, die Ohren, den Hals und den Ausschnitt bedeckt, ist das Thema der Vormittagssendung von Radio Karama. Die junge Frau berichtet von ihren Freundinnen, die wie sie zunehmend modische Hijabs tragen. Nicht etwa, weil sie besonders religiös sind, sondern weil sie diese Kopfbedeckungen einfach schick finden. Religiöse, kulturelle, soziale und politische Themen sind das Kennzeichen von Radio Karama. Karama bedeutet auf Tunesisch Würde. Ein paar Studios im malerischen Sidi Bouzid, nicht weit von Karthago entfernt, 2 Computer und 3 Mikrofone. Und 8 Mitarbeiter, die bereit sind, für wenig Geld kritisches Radio zu machen. Privatradio natürlich, denn so Journalist Haitem El-Mekiman, man wolle unabhängig sein und bleiben unter allen Umständen. Tunesien ist in gewisser Weise zu einer Art Mekka des kritischen Radios geworden. Hier sind in den letzten Jahren viele freie Radiosender entstanden, die darüber aufklären wollen, wie es um unsere neue, zarte und immer in Gefahr befindliche Demokratie bestellt ist. Radio und Internet sind dabei eine wichtige Kontrollinstanz geworden. In Tunesien existieren in allen Städten, auch in kleinen Kommunen, unabhängige Radiosender, die vor allem von jungen Menschen betrieben werden, via Internet und auch via FM. Schätzungsweise 110 solcher Sender greifen vor allem lokale Themen auf und schauen dabei Lokalpolitikern auf die Finger. Die Kontrolle der demokratischen Alltäglichkeit, so nennen tunesische Rundfunkjournalisten ihre Aufgabe, beginne vor Ort, im Rathaus, im Gericht, in der lokalen Verwaltung. In der Kleinstadt Jendouba im Nordosten Tunesiens, dort wo Polizei und Militär schlafende Zellen der ISIS-Terrororganisation vermuten, strahlt Radio Raihana aus. Gegründet von der Vereinigung Raihana pour Femmes de Jendouba, dreht sich hier thematisch fast alles um Frauenthemen. Redakteurin Alucha Ali geht mit ihrem Mikro in Schulen und auf die Straße, um Mädchen und Frauen die Möglichkeit zu geben, offen über ihre Probleme in einer zwar offiziell säkulären Gesellschaft zu sprechen. Eine Gesellschaft, die aber immer noch vor allem in ländlichen Gegenden Frauen als Menschen zweiter Klasse betrachtet. Alucha betreut auch ein Programm, das darüber aufklärt, welche wichtige Rolle Frauen im Kampf gegen den radikalen Islamismus haben, der vor allem in ihrer Region ein Thema ist. Frauen nehmen bei uns eine extrem wichtige Position ein, denn sie haben heute Rechte, die sie früher nicht hatten. Sie müssen begreifen, dass sie diese Rechte auch nutzen können. In meinem Programm diskutieren wir Frauenrechte. Das Frauenprogramm von Raihana erfreut sich großer Beliebtheit in Jendouba und Umgebung. Übrigens sind es die Hörerinnen, die den Sender finanzieren. Tunesiens selbstfinanzierte Privatsender spiegeln und garantieren die mediale Präsenz einer inzwischen modernen, heterogenen Öffentlichkeit. Eine Radioralität, die so in keinem anderen arabischen Staat Nordafrikas anzutreffen ist. Ein medienpolitisches Unikum. Das gilt auch für die mutigen Macher von Shams Radio in Tunis, der einzigen Radiostation der gesamten arabischen Welt, die ganz offen Themen der LGBT-Gemeinschaft aufgreift, in einem Land, in dem Homosexualität immer noch unter Strafe steht.
Thomas Migge berichtete über Privatradios in Tunesien. Die haben sich dort inzwischen zu einer Kontrollinstanz gegenüber der Politik entwickelt.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Jan Hollitzer, Chefredakteur der Thüringer Allgemeine. Wir beschäftigen uns in der morgigen Ausgabe mit dem Personalentwicklungskonzept von Justizminister Dieter Lauinger, der die Personalsituation in den Justizvollzugsanstalten und Thüringer Gefängnissen verbessern will. Die Gewerkschaft der Strafvollzugsbeamten in Deutschland kritisiert allerdings das Konzept der Ministerspiele russisch Roulette mit der Sicherheit. Es fehlen Stellen, die nicht nachbesetzt werden können und perspektivisch werden 74 Stellen noch zu besetzen sein. Und wir schauen uns genau an, was soll in diesem Konzept stehen, wie soll die Lage entkrampft werden und wie sieht die Kritik der Opposition und der Gewerkschaften aus.
Eine Familiengeschichte, die viel mehr ist als eine Familiengeschichte. Die schauen sich gleich nach den Nachrichten die Kollegen vom Büchermarkt an. Es geht um den Roman Die Verschwundenen von Antonio Ortuño und der beschäftigt sich mit einer Familie in Mexiko, die zu tun hat mit Bestechung, Erpressung und Mord. Wir haben vor allem mit Medien zu tun und das auch morgen wieder ab 4:05. Ich bin Christoph Sterz und wünsche Ihnen noch einen guten Dienstag.